Dann lass uns diesen Vers zusammen lesen. Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist, und die damit Spaltungen hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg. Römer 16, 17. Neue Genfer Übersetzung. Die Worte, die mir so ins Auge gestochen haben, in diesem Vers, warnen. Warnen? Paulus warnt, weil es eine Gefahr darstellt, die von der Lehre abweichen, dass man solche Leute bemerkt. Was sind die, oder welche sind die Leute, die von der Lehre abweichen, die Spaltungen hervorrufen? Ja, das ist manchmal nicht leicht zu bemerken, wo es Leute gibt, die Spaltungen hervorrufen. Habe ich in der Vergangenheit erlebt, dass es solche Leute gibt und wie schwer es ist und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Das werden wir sehen. Feinde der Gemeinde ist das heutige Thema. Das heißt, die Gemeinde wird gefährdet. Die Gemeinde wird gefährdet. Und wo liegen diese Gefahren? Interessant, dass diese Hefte bis zum heutigen Tag hatten wir 4, 1, 2, 3, 4. Das heißt, ganz am Anfang hatten wir Vorbereitung auf die Taufe. Und diese 4 nenne ich Jüngerschaft, obwohl er biblisch gesehen schon die Vorbereitung auf der Taufe ist schon Jüngerschaft. Ne? Weil Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern und tauft sie. Das heißt, die Jüngerschaft fängt im Moment an, wo man sich bekehrt. Da sollte man schon anfangen, auch die Bibel zu lernen, in diesem Moment. Aber okay, erstes Jahr in meinem Konzept ist das eigene geistliche Leben. Dass wir, ich möchte, dass durch dieses erste Jahr quasi eine Garantie ist, dass man nicht mehr vom Glauben abfällt. Glaube, der persönliche Glaube. Darum die ganzen Themen immer drum herum, um diese Frage, wie kann jemand sich befestigen, dass er dann nicht mehr vom Glauben abfällt, erstes Jahr. Und was hat dann Befestigung im Glauben mit Feinde der Gemeinde zu tun? Weil diese Probleme, die in der Gemeinde entstehen, die entstehen in Personen, in glaubende Christen, die sich nicht richtig einstellen in der Gemeinschaft. Es ist eigentlich ein persönliches Problem. Satan greift die Gemeinden an durch die Personen, durch die Leute. Und ich lege immer viel Wert auf die Gemeinde. Das betone ich immer wieder. Jeder braucht eine Gemeinde. Jeder braucht Geschwister. Jeder braucht Gemeinschaft. Betone ich immer wieder. Hier in Deutschland ist es ganz wichtig, weil viele denken, ja, ich bete zu Hause oder so. Gemeinde, die brauchen wir schützen. Die müssen wir schützen. Und die schützt auch die Bibel. Der Teufel, der greift alle möglichen Leute an, die für Jesus stehen und auch die Gemeinde. Die christlichen Gemeinden, die guten Gemeinden, die werden am meisten angegriffen. Viele denken, ja, eine gute Gemeinde, was ist eine gute Gemeinde? Eine Gemeinde, wo alles perfekt ist, ne? Wo alles strahlt, wo niemand sich streitet. Na, natürlich ist gut, dass man sich nicht streitet, weil Jesus auch die Liebe gelehrt hat. Okay, wenn wir alle jetzt so weit sind, dass wir die Liebe perfekt ausüben, ist okay, aber manchmal ist das nicht so. Schon in der Zeit vom Neuen Testament gab es Probleme in den Gemeinden. Und wir sollten stolz auf unsere Gemeinde sein. Ich bin stolz auf unsere Gemeinde. Warum sage ich das? Weil ich habe manchmal den Eindruck, auch weil ich andere Gemeinden besuche, dass einige Leute quasi zu einer Gemeinde gehen und sagen, okay, ich gehe zu dieser Gemeinde, das ist meine Gemeinde, die einzige, wo ich hingehe, aber dahin lade ich niemand ein oder so, weil ich nicht stolz auf diese Gemeinde bin. Ich schäme mich vor dieser Gemeinde. Ich selber gehe dahin, aber ich würde mich nicht trauen, andere dahin einzuladen. Und das ist ein Problem. Dann werden die Leute nicht evangelisiert. Dann kommen die Leute nicht zur Gemeinschaft. Dann werden die Leute vielleicht sogar evangelisiert da draußen, und gehen nach Hause und beten zu Hause und später, nach ein paar Monaten, haben sie schon vergessen. Genau das passiert, wenn Leute zu Hause beten. Darum ist wichtig, dass wir auch stolz auf unsere Gemeinde sind. Auch mit den Schwierigkeiten. Es gehört dazu. Wie könnte ich lernen zu vergeben, wenn niemand mich beleidigt? Ist normal. Ist normal, dass man lernt zu lieben. Wie können wir lieben? Weil andere uns nicht lieb zu uns sind, dann lernen wir zu lieben, zu vergeben, uns zu opfern. Weil andere uns Probleme machen, dann lernen wir uns zu opfern. Und das ist Liebe. Ein Beispiel, warum Gemeinde wichtig ist. Gemeinde ist genau, wo die Steine so gegenseitig sich schlagen und dann rund werden. So ist das. Man schleift sich gegenseitig. Und darum ist Gemeinde wichtig. Und eine Gemeinde ist ein Platz, wo eine lebendige, eine gute Gemeinde ist ein Platz, wo Gott viel tut. Gott hat viel mehr durch die Gemeinde machen, als durch einzelne Menschen. Er kann viel mehr machen. Darum ist wichtig, dass wir versuchen, als Gemeinde die Sachen zu machen. Als Gemeinde zu evangelisieren oder als Gemeinde zu lehren. Als Gemeinde vieles zu tun, weil dann schaffen wir mehr. Viel mehr als alleine, wenn wir das zusammen machen. Und der Feind weiß das und darum greift er die Gemeinde an. Warum? Weil die Gemeinde auch der wichtigste Platz ist, wo Menschen zum Glauben kommen. Ganz, ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen in den Gemeinden. Ich zum Beispiel, weil ich eben eine Gemeinde und eine Veranstaltung besucht habe, was eine Gemeinde organisiert hat. Und da zum Gottesdienst gegangen bin und da eine Predigt gehört habe. Die meisten, ich würde sagen, so wie ich kenne, die meisten haben sich bekehrt in Gemeinden. Das heißt, der Feind weiß das und er denkt, wie kann ich verhindern, dass Menschen zum Glauben kommen? Gemeinden kaputt machen. Gemeinden kaputt machen, dann kommen weniger Menschen zum Glauben. Oder wo pflegt man seinen Glauben? In die Gemeinde, wenn man zur Gemeinde kommt und hört eine Predigt, hört ein Zeugnis, bekommt ein Gebet oder betet für andere oder macht was, lernt, lehrt etc., dann wächst man geistlich und so befestigt man den Geist. Und wenn man das nicht tut, wenn man nicht zur Gemeinde kommt, und dann geht der Glaubensniveau sozusagen immer runter. Und der Teufel weiß das und er versucht, die Menschen von den Gemeinden wegzuhalten. Und Gemeinschaft, Liebe, Heilung, das sind so ganz wichtige Sachen, tolle Sachen. Ich persönlich finde das und die Bibel sagt das auch sehr oft, Gemeinschaft, Liebe unter Geschwistern. Und auch die anderen Sachen, wie Heilung, wie Gebete, wie Prophezeiung, wie vieles, was in der Gemeinde geschieht, das ist so wichtig, das erbaut uns so sehr. Der Teufel weiß das und er versucht das zu verhindern. Wie macht er das? Die Menschen von den Gemeinden fernhalten. Ja? Eine Gemeinde ist quasi eine Kampfeinheit Gottes. Ja? Das heißt, wenn wir zusammenarbeiten im Reich Gottes, dann sind wir quasi wie eine in den Krieg, so die Soldaten, die sind gruppiert in. Leider war ich nicht im Militär, oder gut, dass ich da nicht war, und weiß nicht, wie das heißt, diese Truppen, die gehen zusammen eine bestimmte Aufgabe oder einen Angriff. Und Satan weiß, wenn ich diese Gruppe zersplittere, dann habe ich ein leichtes Spiel. Darum greift Satan die Gemeinde an. Wer möchte hier bitte 1. Thessalonicher 3, 5
Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. 1. Thessalonicher 3, 5.
Genau. Ne? Das heißt, Paulus hat gearbeitet und er hat Angst, dass der Teufel diese Arbeit wieder kaputt gemacht hätte. Ja? Darum erkundigte ich mich nach eurem Glauben. Ne? Er will helfen. Er aus der Ferne mit diesem Brief hat er die Gemeinde beobachtet. Interessant. Paulus aus der Ferne, aus dem Gefängnis oder aus einer anderen Stadt, schreibt Briefe und fragt den Leuten, die reisen, wie geht's der Gemeinde in Thessalonika? Und darum halte ich auch was davon, von dieser Arbeit Gemeinde aus der Ferne zu unterstützen. Das ist genau, was wir machen. Aus der Ferne Gemeinde unterstützen. Wir leiten die Gemeinde nicht, aber wir unterstützen, wir versuchen zu helfen. Wir geben unseren Senf dazu, dass die Gemeinde fest bleibt. Das hat auch Paulus hier gemacht, weil er sich gesorgt hat, weil er weiß, der Satan, der versucht, alles kaputt zu machen. Und Satan hat verschiedene Methoden und die eine heißt von innen, das macht er. Er geht in den Gemeinden rein, unterwandert, ne, mit Zwietracht und falschen Lehren. Asi, würdest du?
Ja. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch aber bitten, hört auf, euch zu streiten, duldet keine Spaltung in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen, seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. 1. Korinther 1, 10.
Halleluja. Ja. Schon in jener Zeit gab es diese Probleme, Gott sei Dank, sage ich mal so. Probleme sind nicht gut, aber Gott sei Dank, dass es schon damals gab, dann wissen wir, ist es normal, Probleme sind normal. Wir sollen die dann angehen und sagen, okay, lass uns damit aufhören, etc., lass uns vergeben, etc. Und Halleluja, wir haben doch diese Waffen oder diese Instrumente, um das zu machen, die Vergebung, die Liebe und so weiter. Die Menschen ohne Jesus, die haben das nicht, ne? Die haben wirklich ein Problem, aber wir haben diese Instrumente. Streitlust, Jakobus 4, 1 bis 11. Ja, Jesus hat die Liebe in unseren Herzen ausgeschüttet und darum ist unlogisch, dass in Gemeinden Streit ist. Ist unlogisch. Und Jakobus fragt,
woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Jakobus 4, 1a.
Ja. Er fragt sich, ja, woher kommt das, wenn doch Jesus die Liebe in unser Herz ausgeschüttet hat? Das kommt aus dem Fleisch. Ne? Unser Fleisch ist immer wach. Fleisch, unser Fleisch stirbt nicht. Er wird nur sterben, wenn wir sterben. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich unter der Erde sind, dann ist unser Fleisch gestorben. Aber ansonsten ist unser Fleisch immer lebendig. Und aus unserem Fleisch kommt das, diese Streitigkeiten. Und Jakobus, der hat hier ganz harte Worte für Leute, die das machen. Er nennt sie Sünder und sogar Ehebrecher. Ne, im übertragenen Sinn Ehebrecher, weil ein Ehebrecher, was macht er? Er zerreißt Familien. Und wenn jemand jetzt Streitigkeiten verbreitet in der Gemeinde, zerreißt die Gemeinde im übertragenen Sinn. Und das ist ganz schlimm. Und darum sagt er, lass uns das ändern, kehrt um zur Selbstreinigung. Selbstreinigung, das ist ein Wort, was oft in der Bibel vorkommt. Manchmal nicht so Selbstreinigung, aber Heiligung, Reinigung der Handlungen und Absichten. Das ist die Heiligung, darum heißt auch dieses Heft hier, ne, geistlicher Kampf und aktive Heiligung, Verbesserung. Heiligung ist Verbesserung, dass wir den Willen Gottes folgen und dass wir unser Benehmen, unser Verhalten ändern, dass wir unter Anleitung des Heiligen Geistes das tun. Und wenn wir das tun, nähern wir uns Gott. Wenn wir heiliger sind, dann sind wir auch näher zu Gott, weil Gott ist heilig und die Sünde entfernt uns von Gott. Und wenn wir uns heiligen, dann sind wir näher zu Gott. Das ist auch alles, steht hier Jakobus 4, 1 bis 11. Die Quelle von Spaltungen und Streitigkeit, Fleischlichkeit, Mord, Neid und Streit stammen aus fehlendem Gebet, ja, fehlendem Gebet auch. Wichtige Information, wir sollen mehr beten, viel beten. Ich habe das auf dem Herzen, dass eine Gemeinde sehr viel beten soll und den Leuten lehren, betet mehr, fastet mehr. Und auch zusammen in der Gemeinde Gebetsgottesdienste machen oder Gebetsveranstaltungen machen oder Gebetswochen machen und solche Sachen ist total wichtig. Oder falsches Gebet. Ne? Viele beten viel, aber beten dann falsch. Ne? Hilft auch nicht. Oder hilft dann weniger. Weltlichkeit habe ich schon studiert. Alles ist Feindschaft gegen Gott. Fehlende Demut ist auch ein wichtiger Punkt. Fehlende Demut. Ne? In Brasilien haben wir als Studenten manchmal so witzig gesagt, ich bin stolz auf meine Demut. Ich bin stolz, dass ich so demütig bin. Als Witz, ne? Weil das sind Gegensätze. Stolz und Demut sind das Gegenteil. Und man denkt, ja, kann man demütig sein? Kann man sagen, ich will jetzt demütig sein? Ich erzwinge mir demütig? Ja, das kann man sagen. Weil es steht, demütigt euch. Und wenn es steht, demütigt euch, heißt, dass wir selber es tun sollen, sich oder uns zu demütigen, Gott zu unterwerfen. Alles steht da, Jakobus 4, 1 bis 11. Und dann siegen die Gemeinde gegen den Teufel nicht, wenn sie Raum, diese ganzen Fleischlichkeit, diese ganzen Probleme gibt, was ich hier gelistet habe, was ich hier aus Jakobus gelesen habe. Dann besiegt man den Teufel nicht und den müssen wir besiegen. Wir müssen den Teufel besiegen. Ja, die Bibel lehrt uns, der Teufel greift uns an und wenn wir blöd dastehen, ne, wenn wir schlafen und denken, ja, der Teufel, ne, dann hat er leichtes Spiel mit uns. Okay, Gruppierung. Hier ein Satz, wenn Pastor XY oder wenn Person XY Pastor wäre, ginge es der Gemeinde viel besser. Ne? Solche Sätze hört man oft, habe ich ein paar Mal gehört im Laufe der Zeit in Gemeinden, weil Leute dann träumen. Die denken, ah, unsere Gemeinde geht es nicht so gut, ist ein bisschen so lau geworden, aber wenn der Pastor, der in der Nebenstadt arbeitet, hier wäre, dann wäre alles besser oder so. Das ist dann nicht gut, weil die Leute dann anfangen, ja, wie wäre es, wenn wir dann diesen Pastor, den wir haben, dann rausschmeißen. Ne? Ihr wisst, dass in vielen Gemeinden das möglich ist. Ne? In vielen Gemeinden ist der Pastor ein Angestellter der Gemeinde und den kann man dann rauswerfen. Und wie fängt das an? Wir fangen mit solchen Sachen an. Ne? Einer fängt dann zu träumen, laut, spricht das laut aus und der andere greift das auf und dann fängt eine Meuterei an und dann ist der Gemeinde ganz ohne Pastor. Ich habe vor Zeiten, ein Gemeindeleiter von einer Gemeinde hat mir gesagt, diese Gemeinde ist sehr reich, die hat viele tausende Euros auf dem Konto, aber findet keinen Pastor. Hat schon 13, das heißt 10 plus 3, 13 Bibelschulen angerufen, um sehen, ob da einer, der sich jetzt studiert, der fertig wird, dahin gehen möchte als Pastor. Und niemand wollte das, obwohl die Gemeinde Unmengen Geld hat, um ihn zu bezahlen. Niemand wollte dahin. Es ist Mangel an Pastor. Ja? Und viele werfen ihre Pastoren weg. Sie denken, ja, Pastoren findet man in jeder Ecke. Ne? So denken viele. Ne? Pastoren sind wie Sand am Meer. Ne? Und wenn das dann passiert, dann weinen sie, unser Pastor war so gut. Ne? Solche Probleme passieren in Gemeinden, passieren oft in Gemeinden. Und das ist schlecht von vornherein. Wenn der Pastor nicht alle Gaben hat, und ich bin sicher, dass kein Pastor alle Gaben hat, normal, ne? Dann heißt es, die anderen sollen mit ihren Gaben das komplementieren. So heißt es. Ne? Wir komplementieren uns gegenseitig, wir ergänzen uns gegenseitig. Und es ist logisch, dass jeder Pastor seine eigene Gaben hat, seine eigene Arbeitsweise hat. Aber es gibt Leute, die dann immer unzufrieden sind. Das ist teuflisch, ganz teuflisch. Es gibt auch Leute, die Arbeit von Gemeindeleiter ist schwer genug. Sie brauchen Gebet und keine Meuterei. Ja. Die Arbeit ist schon schwer genug und wenn noch Leute da Klatsch und Tratsch machen im Hintergrund, das ist zum Verzweifeln. Ne? Wer in dieser Situation schon mal war, der weiß, dass ich arbeite Tag und Nacht und da gibt es noch Leute, die da noch unzufrieden sind. Ne? Das geht nicht. Das heißt, das ist nicht von Gott, das ist sehr schlimm. Das Es wird von Gott nicht gesegnet, wenn Leute das machen. Wenn ich sage nicht gesegnet, dann habe ich das ja verharmlost. Ne? Aber es gibt bestimmte Gemeindemitglieder, es wird noch schlimmer, es gibt bestimmte Gemeindemitglieder, die versuchen, die Gemeinde zu kontrollieren, die Fäden in der Hand zu nehmen im Hintergrund. Das heißt, wo da ein Pastor ist, ein Gemeindeleiter ist, der leitet die Gemeinde, aber er ist nur eine Puppe in der Hand von ein paar anderen Leuten, die manchmal gar nicht zum Gottesdienst kommen, aber die haben ihre Kontakte mit den Mitgliedern und flüstern den Leuten zu, wie sie die Gemeinde beeinflussen müssen. Und der Pastor versucht, die Gemeinde zu verbessern, irgendwas zu machen, aber da ist einer im Hintergrund, der zieht die Fäden, der verbietet das und jenes und so, weil er Einfluss hat. Manchmal reiche Leute, die dann von den Armen gefürchtet sind werden oder so. So ist meine Erfahrung. Die dann denken, ich manipuliere diese Gemeinde. Diese Gemeinde ist meine Gemeinde. Ganz schlimme Sachen passieren. Solche Leute wurden in Offenbarung Nikolaiten genannt, ne, weil niemand weiß ganz genau, was das Wort Nikolaiter bedeutet. In Offenbarung 2, 6 und 15. Niemand weiß genau, was das bedeutet, aber von der griechischen Bedeutung dieses Wortes könnte man das ableiten, dass es dies bedeutet, Menschen, die versuchen, die Gemeinde zu kontrollieren. Menschen, weil Laos bedeutet Volk und Niko bedeutet Sieg. Das heißt, folgt, das siegt. Siegreicher Volk. Das heißt, das Volk dominiert. Das Volk, das heißt, die Gemeindemitglieder, die versuchen zu determinieren, wie die Gemeinde laufen soll. Das ist nicht gut. Das heißt, wir sollen unsere Gaben einsetzen, wir sollen arbeiten für das Reich Gottes und nicht da Klatsch und Tratsch machen im Hintergrund, um sich wichtig zu fühlen. Ne? Um denken, ich habe viel Einfluss hier in der Gemeinde, weil ich viele beeinflusst habe, um bestimmte Entscheidungen zu treffen und so weiter. Ist alles vom Teufel. Die meisten Spaltungen, die später in Gemeindespaltungen und Gemeindeschließungen endeten, haben angefangen mit harmlosen, nicht böse gemeinten Klatsch und Tratsch, welcher die Tür für Respektlosigkeit von den Gemeindeleitern öffnet. Es wächst im Laufe der Zeit bis hin zu offener Meuterei und Aggressionen. Ne? Habe ich schon in einigen Gemeinden das erlebt, dass ein bisschen Klatsch und Tratsch hier und da gemacht wird und dann fangen die Leute den Respekt zu verlieren vor dem Pastor und dann fängt an mit kleinen Ironien und es geht immer weiter bis zu offene Beleidigung etc. und Rauswurf etc. Ne? Alles das ist vom Teufel. Viele Gemeinden wurden schon geschlossen. Ne? Ich weiß das, weil ich jetzt Kontakt habe mit einer Gemeinde, wo diese Frage in der Luft steht, sollen wir schließen oder nicht, hier in Deutschland. Ne? Eine Gemeinde, die immer kleiner geworden ist, die immer weniger Mitglied hat. Im Fall von dieser Gemeinde denke ich nicht, dass der Ursprung hier Klatsch und Tratsch, solche Sachen. Aber das Gemeinde schließen, das ist Tatsache. Nicht nur katholisch und protestantisch schließen, sondern auch freie evangelische Gemeinden schließen, gehen kaputt. Ganz viele, die wir gar nicht registrieren. Das heißt, ich kenne ganz viele kleine Gemeinden, die gar nicht als Verein eingetragen sind. Die haben angefangen, sind gewachsen und wenn sie dann mittelgroß sind, was passiert, dann will jeder diese Gemeinde kontrollieren. Jeder will, dass die Gemeinde ist, so wie er sich vorstellt. Niemand respektiert den Pastor und dann, was passiert nach ein paar Monaten? Alle zerstreuen sich. Einer geht dahin, einer der anderen und so weiter und kaputt. Ne? Das freut den Teufel. Das freut den Teufel. Ne? Ich sage aus meiner Erfahrung, habe ich das schon zigmal gesehen und darum versuchen wir auch, Betty und ich, versuchen wir Gemeinden zu helfen, einen bestimmten Punkt zu überwinden, weil viele Gemeinden erfahren das, weil klein zu sein ist einfach und darum klein zu bleiben ist einfach. Nein, kann man sagen, wenn man klein ist, dann hat man keine großen Erwartungen, dann hat man keine großen Projekte, dann hat man keine große Organisation, alles hat man nicht, dann ist es leicht. Aber wenn man wächst, plötzlich muss man denken, so jetzt müssen wir organisieren, jetzt müssen wir Sachen machen und wie machen wir das? Und dann fangen die Streitigkeiten an. Der eine sagt, ich muss so organisieren, der andere, nein, wir müssen so machen und so und so. Und dann fängt die Streiterei an, weil es in Deutschland auch an Modellen fehlt, wo man sagen kann, da ist eine gute Gemeinde, die funktioniert gut, die ist biblisch, die ist im Sinne von der Bibel, die funktioniert gut, die könnte man als Modell nehmen und gucken, wie macht sie das, und das können wir auch gleich machen. Aber da es solche Modelle fehlt, dann sagt der eine, wir könnten so machen wie in der Landeskirche, der andere sagt, wir könnten machen wie in der Gemeinde so und so, und der andere sagt, wir könnten so machen wie den im Schießverein oder so. Und dann, ich mache das ein bisschen lächerlich, um das klar zu machen, dass es dann einen Punkt erreicht, wo es gefährlich wird. Und wenn dieser Punkt dann überwunden ist, dann geht es wieder gut. Versteht ihr? Wenn man sich versteht in der Organisation, dann geht es wieder gut, so eine zweite Phase. Es gibt solche Phasen im Gemeindeleben. Wir müssen diese Phasen dann überwinden. Und früher habe ich Klatsch und Tratsch nicht erkennen können. Die Leute haben naive Kommentare von sich gegeben und ich habe gar nicht identifiziert, ob es jetzt Klatsch und Tratsch war oder nicht. Ich hatte keine Antenne dafür. Heute, wenn jemand anfängt mit Klatsch und Tratsch, dann geht gleich das rote Licht in mir an, versteht ihr? Ne? Ist das jetzt gut? Ist das richtig, von anderen Leuten zu reden? Ne? Klatsch und Tratsch ist genau das. Ne? Hast du gesehen, der andere, der, was er tut und so weiter, ne? Wie er sich benimmt oder so, das ist Richten. Das ist Richten. Das heißt, wenn ich ein Problem mit einer Person habe, dann soll ich zu dieser Person gehen und das mit dieser Person besprechen und nicht mit einer anderen Person über diese Person sprechen und so weiter. Das ist dann Klatsch und Tratsch, das ist ganz klar. Da kann man gleich entlarven. Ist Gift in Beziehungen, sollen wir erkennen und unterbinden. Wenn ehrliche Verbesserungsvorschläge gibt, sollen sie direkt an die Leitung weitergegeben werden. Es gibt Leute, die sagen, ja, die Gemeinde, die sollte dies und das machen. Das heißt, die kommen zu dem Rassan und sagen, Rassan, die Gemeinde hier, die könnte das und das und das machen, ne? Aber warum gehst du nicht direkt zur Gemeindeleitung? Warum gehst du nicht direkt zur Person, die verantwortlich ist für diesen Bereich? Ne? Ich sage mal so. Oder komm in der Versammlung. Wir werden eine Versammlung von unserer Gemeinde haben, von der Leitung der Gemeinde. Bring diesen Ratschlag, diese Idee in diese Versammlung. Ne? Aber nein, die Leute müssen immer zu anderen Leuten gehen und sagen, warum macht die Gemeinde das nicht und warum macht die Gemeinde anderes? Ne? Er hat einmal einer mir gesagt, die Kirche, die sollte den Armen helfen. Dann habe ich gedacht, warum hilfst du selber nicht die Armen? Ne? Warum muss man hingehen und sagen, die Kirche muss das und das tun, die anderen. Ne? Weil es heißt immer die anderen. Die Kirche heißt die anderen. Die Leute wollen die Sachen nicht tun, die wollen nur, dass die anderen die Sachen tun. Ne? Ich hatte ein interessantes Gespräch heute Morgen mit Nida. Und wir haben uns unterhalten, so über die Gemeinde. Und eines, was mir klar geworden ist, dass diese Gemeinde, unsere Gemeinde, eine Gemeinde ist, die offen ist für die Gaben. Und wenn jemand was tun möchte für Jesus, spreche einfach die Gemeindeleitung an. Das heißt, spreche die Leute an, die hier vorstehen. Das heißt, die ein bisschen mehr Autorität von Gott bekommen haben, diese Gemeinde. Ne? Wenn du keine Idee hast, ich möchte was tun, aber ich weiß nicht was, ne? Da können wir euch integrieren. Es gibt Evangelisationsarbeit, es gibt Gottesdienstlehre, es gibt Kinderarbeit, wir können noch Sachen erfinden, Besuche in Häusern, in Wohnungen, oder es gibt den Lobpreis, viele Sachen, die man tun kann. Man muss nicht jetzt Expert sein und so weiter. Es ist wichtig, dass wir diese Informationen haben. Jeder darf mitmachen. Ich würde sogar sagen, dass viele der Probleme, die ich in Gemeinden gesehen habe, damit zu tun haben, dass die Leute nicht arbeiten in der Gemeinde. Weil es leicht, die Arbeit anderer Leute zu kritisieren, habt ihr schon gemerkt. Ne? der tut was falsch und der weiß nicht, wie man es tut. Und mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, ist leicht. Aber wenn man selber arbeitet, dann mag man es nicht, wenn andere kommen und sagen, du machst die Arbeit falsch. Ne? Und die beste Methode, um zu verhindern, dass Menschen uns kritisieren, ist die zu einladen und sagen, komm, arbeite mit. Ist die beste Methode. Komm, mach mit. Engagier dich auch. Wir haben einen Platz für dich. Und dann, wenn die Leute arbeiten, merken sie, wie schwer das ist. Ja? Wie viel Verantwortung ist. Und das sage ich immer, hier steht es wieder, jeder Glied des Körpers hat eine Verantwortung. Der nächste in der Reihe ist Dragan, habe ich jetzt richtig gesagt. Danke.
Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn.
Halleluja.
1 Korinther 15,8.
Danke, danke. Epheser 4, 7, 11 und 16 könnt ihr quasi schon auswendig, weil ich es quasi jedes Mal nenne, ne? Weil es einfach über die Gemeinde redet, die Gaben der Gemeinde, die verschiedenen Gaben, die verschiedenen, und dass jeder eine Verantwortung hat, hier Epheser 4, ne? Das ist der Text, werde ich jetzt nicht lesen. Zwei Probleme, die Gemeinden haben, Gemeinden, die nicht gabenorientiert sind, die geschlossen sind, für die Mitarbeiter von Jüngern, bremsen die Entwicklung. Wenn Gemeinden sagen, hör zu, Jünger, ihr müsst noch viel lernen, bevor ihr anfangt zu arbeiten, bleibt erstmal ruhig. Und dann passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Dann fangen die Leute an zu sagen, oh, das ist falsch, das würde ich besser machen und so weiter. Weil die Gemeinde geschlossen ist, die Gemeindeleitung, die hat dieses Problem. Ist natürlich leichter, wenn die für die Gemeinde leiten, zu sagen, lass mal die Jünger zur Seite. Ne? Ist leichter, weil es ist immer leichter, wenn man selber die Arbeit macht. Habt ihr schon diese Erfahrung gemacht? Ist immer leichter, wenn man selber die Arbeit macht. Jede Arbeit, die man übertragt, unterliegt die Gefahr, dass die nicht so gut gemacht ist, wie man selber vorstellt. Ne? Und viele Gemeindeleitungen, die denken, dass, ja, wir wissen das schon, wir können das schon, wir haben das schon gemacht. Warum noch andere einbinden? Ne? Viele denken so. Aber das ist nicht biblisch. Das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, man hat ein Vorrecht. Man hat eine Verantwortung. Und die Gemeinden, die verlieren auch Arbeitskraft. Gemeinden, die geschlossen sind für die Gaben, sind zuerst mal ein bisschen besser, weil die Leitung die Arbeit selber macht und die können die Arbeit schon machen, aber im Laufe der Zeit, dann bleibt diese Gemeinde stabil, die wächst nicht und tendiert zu kleiner zu werden. Wir wollen wachsen. Ich will wachsen. Ich will, dass alle Gemeinden, wo ich mitmache, wachsen. Und zu wachsen müssen wir die Leute integrieren. Müssen wir verstehen, es geht nicht darum, dass die Arbeit perfekt gemacht wird. Es geht darum, dass alle mitmachen. Darum geht's. Darum geht's. Gemeinschaft. Gemeinschaft, jeder gibt etwas von sich. Ein tolles Bild von Gemeinschaft habe ich so von meiner Kindheit. Ne? Das, was wir auch hier machen, zusammen essen. Und interessant war, dass es manchmal einige Veranstaltungen gab auf dem Land, wo die Leute von ganz weit weg kamen. Einige kamen nicht von so weit weg. Und jeder brachte etwas mit. Ein Topf mit Suppe, der andere ein Kartoffelsalat, der andere ein Getränk, der andere dies und alles stellten das auf einen Tisch. Und das ist für mich ein Bild von Gemeinschaft. Das heißt, jeder bringt etwas und stellt es auf den Tisch, egal ob es ein Getränk ist, ein Kartoffelsalat oder ein Fleisch, versteht ihr? Und so in der Gemeinde. Jeder kommt und tut was. Einer, der betet, einer, der predigt, der andere singt, aber jeder tut was auf den Tisch für die anderen. Und das zweite Problem, Jünger, die sich wegen dem Konsum denken, die Verantwortung entziehen. Es gibt auch viele, die denken, ich gehe zur Gemeinde, weil ich weiß, dass die für mich beten werden, dass ich dort eine gute Predigt hören werde, etc. Aber sitze ich auf dem Stuhl und denke, hoffentlich fragt mir niemand irgendwas und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann sofort wieder nach Hause und Halleluja, niemand hat mich angesprochen oder so. Ne? Nur zugehört, nur Segen, Gebet, Lobpreis, alles nur gehört, empfangen und dann wieder nach Hause. Das ist ein Konsumdenken, das ist völlig falsch, völlig bibelwidrig. Das mag der Feind. Alles das sind Sachen, die die Gemeinden kaputt machen, die die Gemeinden geistlich krank machen, wenn Menschen die falsche Einstellung haben. Und wir sollen die richtige Einstellung haben. Wir sollen siegen. Wir wollen, dass die Gemeinde wächst und Sieger ist. Ein anderes Problem, weil Liebe mit Diplomatie verwechselt wird. Liebe und Diplomatie sind zwei verschiedene Sachen. Diplomatie sucht den besten Kompromiss zwischen zwei Parteien oder zwei Positionen. Diplomatie heißt, da ist einer, der denkt so, der andere denkt so und ich finde immer einen Mittelpunkt. Wie in der Mathematik. Addieren und dividieren durch zwei. Das ist der Mitte. Das ist Diplomatie. Aber Liebe ist nicht Diplomatie. Liebe heißt, Leute zu helfen, auch wenn es weh tut, wie ein Arzt, der dann Medizin auf die Wunde tun muss, auch wenn es brennt, versteht ihr? Und so auch die Liebe, manchmal müssen wir den Leuten Sachen sagen, die ihnen nicht gefallen, um zu helfen, ne? Ist ein Beispiel. Und viele Gemeinden, die sind so politisch korrekt. Die sagen niemandem gar nichts, was denen missfällt. Du gehst in Gemeinden, ne, ich habe eine Gemeinde schon besucht, die sind genauso. Man merkt in der Predigt und in alles, was passiert, ist alles so poliert. Man sagt nichts, was jemandem missfällt. Alles ist so ausgesucht, so perfekt, so schön, immer über Gott, über Jesus zu sprechen, aber immer so poliert. Und jeder geht nach Hause und sagt, wie schöner Gottesdienst. Ne? Aber niemand wird konfrontiert, sagt, du bist ein Sünder, du musst dich bekehren oder so. Ne? Nein, weil sonst würden die Menschen sagen, ich ein Sünder oder so. Ne? Das heißt, alles poliert. Nur Politik, nur Diplomatie. Ne? Das ist falsch. Diplomatie gehört nicht in der Gemeinde. Nett zu sein ist total wichtig. Liebe und Nettigkeit, die gehören zusammen. Aber nicht diese Diplomatie, immer versuchen, zwischen den Stühlen zu sitzen. Das ist nicht von Gott. Liebe ist zärtlich und respektvoll, aber auch hart, wenn es um die Wahrheit geht. Und diese Eigenschaften können zusammengebracht werden, sollen zusammengebracht werden. Wenn jemand was falsch tut, bringt es nicht dieser Person, wenn wir einfach die Hand über den Kopf. Hilft diese Person nicht, wenn wir sehen, dass diese Person was Falsches tut. Wenn jetzt ein Ingenieur, ein Bauingenieur neben einer Konstruktion geht und sieht, da ist irgendwas falsch, die Blöcke sind falsch gelegt oder so und das wird kaputt gehen, dieses Haus, die hat die Stabilität nicht, dann kann er nicht hingehen und sagen, ah, tolles Haus oder so, ne? Oder noch schlimmer, ich werde für dich beten, ne? Dann muss er doch sagen, hör zu, ich bin Ingenieur und das stimmt nicht da, ne? Das heißt, dieses Haus soll nicht auf deinen Kopf fallen. Das ist ein Beispiel, ein bisschen extremes Beispiel, aber das wir übertragen können auf unser Gemeindeleben. Wenn wir sehen, dass jemand sich in ein Loch stürzt, das passiert zum Beispiel oft, wenn jetzt junge Leute sich verlieben, ne? Wenn also ein junger Mann Christ ist und sich in einer nichtgläubigen Mädchen verliebt, ist ein Beispiel. Dann sieht man, er stürzt sich in einen Abgrund, ne? Macht sein Leben kaputt, weil diese Person nicht gläubig ist, aber ist verliebt und so. Ne? Und wenn man da hingeht und sagt, schau mal, das ist gegen den Wille Gottes. Du machst dein eigenes Leben kaputt, du zerstörst dein geistliches Leben und noch viel anderes. Ne? Und dann denkst du, du liebst mich nicht oder so. Ne? Das ist gar nicht lieb, was du sagst. Ne? Weil die Menschen verwechseln. Die denken, Liebe heißt immer nett sein. Ne? Gut ist, wenn man die Leute ins Gesicht schlagen kann und dabei noch lächeln. Ne? Das ist dann das perfekte Timing. Ne? Wenn man hingehen sagen kann, du bist ein Sünder und gehst in die Hölle. Dass man nett, aber gleichzeitig die Wahrheit sagt. Ne? Weil man sagt die Wahrheit nicht, weil man die Leute hasst, weil man irgendwas gegen die Leute hat. Nein, man sagt die Wahrheit, weil man die Leute helfen will. Und darum ist auch ein ein Lächeln angebracht. Natürlich, ne? Man tut das aus Liebe. Gut, und wie greift Satan die Gemeinde noch an? Auf Seite 85, auf die Lehre. Ne? Ist auch schlimm, wenn falsche Lehre anfangen, sich zu verbreiten in Gemeinden. Ist auch eine Methode, wo der Feind die Gemeinde spaltet und die Menschen vom Glauben abbringt. Da fangen an, die Menschen zu sagen, du musst jetzt den Sabbat halten oder kein Schweinefleisch mehr essen, etc. Dann fangen die Leute sich zu streiten. Der andere sagt, ja, das ist gegen die Bibel. Dann sie nehmen, aber die Bibel sagt das und so weiter. Und dann ne, streiten sich die Leute. Und die einen fallen in einer Gesetzlichkeit und ihre Errettung ist in Gefahr. Und darum sollen wir falsche Lehre erkennen. Und eine Methode, um falsche Lehre erkennen, hat Paulus im Philipperbrief gegeben. Und dafür hat er das Wort Bauch genannt. Das eigene Bauch. Das heißt, was erzielt der Prediger? Was erzielt der Prediger mit seiner Predigt? Oder eine bestimmte Person mit das, was sie tut? Können wir schauen, was erzielt diese Person? Will sie Gott gefallen oder will sie sich selbst gefallen? Viele Gemeinden, die haben diese polierte Predigt. Warum? Weil sie viele Mitglieder haben wollen in ihrer Gemeinde. Diese Gemeinden sind manchmal voll. Sogar in Deutschland gibt es Gemeinden, die voll sind. 200 Leute haben da. Warum? Weil die predigen und alles so poliert ist. Und alle gehen nach Hause und hören ein Wort über Jesus, ganz poliert und so. Ja, schöne Predigt. Ne? Was wollen diese Gemeinde? Viele Mitglieder. Das ist ihr einziges Ziel. Viele Mitglieder. Wenn wir viele Mitglieder haben, dann ist es ein Zeichen, dass wir biblisch korrekt sind. Das ist nicht biblisch. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr viele Mitglieder habt, dann habt ihr die richtige Lehre. Ja? Stimmt nicht. Das heißt, wir können groß sein, ist kein Problem. Es gibt Gemeinden, die auch die richtige Lehre haben und auch groß sind, ist auch kein Problem. Aber es gibt einige, die sagen, weil wir groß sind, das ist ein Beweis, dass wir richtig stehen in der Lehre. Das ist nicht, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und viele denken, wenn wir jetzt anfangen würden, die Buße zu predigen, die Bekehrung zu predigen, dann würden wir die Hälfte der Mitglieder verlieren. Ja, aber dann sollen wir die dann auch verlieren. Ne? Wenn man die Leute belügt, wenn man die Leute an die Nase herumführt, dann soll man damit aufhören. Schwester, würdest du bitte hier Philipper 3, 18 lesen? Danke. Ne? Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt, es gibt Leute, die mit diesem Aspekt, dieses negative Aspekt, ich sage mal so, ich nenne es mal so, dieses negative Aspekt vom Leben Christi oder von der Predigt Christi nicht zurechtkommen. Das heißt, Sünde, Buße, Umkehr, das sind alle Worte, die so ein bisschen negativ beladen sind. Ne? Natürlich brauchen wir das. Das heißt, irgendwann, wenn wir heilig werden wollen, dann müssen wir auch die Sünde absagen. Das heißt, das sind immer zwei Themen, die zusammen, die verknüpft sind irgendwo. Und es gibt Leute, die denken, nein, wir können gute Menschen sein und trotzdem diese Worte vermeiden. Kreuz, Opfer, und auch die Opferbereitschaft heißt es auch. Opferbereitschaft, das ist der Punkt. Jeder Christ muss opferbereit sein. Das heißt, für die Gemeinde, für den Reich Gottes Opfer zu bringen, sich anstrengen, Sachen ablehnen, die ihnen normalerweise zur Verfügung stünden. Ne? Wie zum Beispiel der Bruder hat gesagt, ich habe viele Jobangebote, aber alle wollen, dass ich am Samstag arbeite. Und ich habe gesagt, nein, ich will am Samstag evangelisieren. Ist ein Beispiel, müssen wir nicht alle tun das gleiche, aber es ist nur ein Beispiel für diese Opferbereitschaft. Wenn man sagt, ich muss nicht immer das gleiche haben als vorher. Wenn ich jetzt ein Christ bin, kann ich auch einige Sachen ändern in meinem Leben, weniger Komfort haben und so weiter, um ein Christ zu sein, ein besserer Christ oder den Willen Gottes zu machen. Und das hat mit damit zu tun, was Jesus gemacht hat, weil er hat sich geopfert. Er hat sich geopfert. Lukas 19, 10 auf der nächsten Seite. Ne? Lukas 19, 10 müssten wir auswendig wissen. Wer weiß das auswendig? Lukas 19, 10, ohne aufzuschlagen. Da steht, ne? Weil der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten die Verlorenen. Ne? Jesus hat das getan. Suchen und retten die Verlorenen. Und Jesus ist unser Vorbild. Und wir versuchen, ähnlich zu ihm werden. Und wenn wir das versuchen, dann auch in diesem Aspekt. Das heißt, die Verlorenen suchen und die Rettung anbieten, die Jesus gibt. Und das alles kostet. Kostet Zeit, Geld etc. Kostet Anstrengung. Und viele wollen das nicht. Viele wollen sich nicht anstrengen. Viele wollen nicht ihren Wohlstand, ne, ablehnen oder so, oder einen Teil ihres Wohlstandes oder in ihren Wohlstandsniveau senken. Die wollen das nicht tun. Der Teufel, der ist geduldig, der ermüdet nicht, der braucht nicht schlafen und er versucht uns mit allen Mitteln weich zu kochen im Laufe der Zeit. Er findet immer unsere schwache Stelle und versucht da zu bohren, bis er ein Loch macht, ne? Uns, dass wir lau werden, dass wir die Wärme, das brennend im Geist nicht mehr brennend ist, sondern lau ist. Er versucht das, uns zu ermüden, dass wir müde werden, dass wir aufhören zu kämpfen, dass wir entkräftet werden, dass wir das Ziel vor Augen nicht mehr haben, dass wir die falsche Lehre nicht mehr kennen und so weiter. Darum sagt hier der Apostel Paulus diese Worte. Wer ist als Nächster dann? Bruder Ali, würdest du bitte hier 2. Korinther 13, 5 lesen?
Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe, oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, sei denn, dass ihr unecht wärt. 2. Korinther 13, 5.
Hallo, und auf der Nächsten? Philipper 3.
Und jagt auf das Ziel zu, zum Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
Halleluja. Ne? Das sind Worte, die uns ermutigen, fest zu bleiben, diese ganzen Sachen im Auge zu behalten, dass die Gemeinde zusammenhält, dass wir in der Gemeinde bleiben, dass wir heiß im Glauben bleiben, felsenfest an der Lehre der Apostel bleiben bis zur Wiederkunft Jesu. Halleluja, halleluja. Alleine, ihr wisst schon, wie es auch im Militär ist, ein Soldat alleine ist sehr leicht vom Feind getötet zu werden. Zusammen haben wir Instrumente. Wenn wir in der Gemeinde bleiben, dann ist es leichter für uns, den Teufel zu besiegen, weil wir beten füreinander. Ne? Sollen wir auch tun, sollen wir erzählen, den anderen Leuten, betet für mich. Ne? Bekomme ich oft solche Nachrichten per WhatsApp, betet für mich und so weiter. Es gibt Leute, die dann unter Angriff sind und so weiter. Dass wir füreinander beten, dass wir zusammen sind, dass wir loben, preisen etc. Das sind Instrumente, die Gemeinde hat und die wir persönlich nicht haben. Darum Gemeinde ist wichtig und die Gemeinde will der Teufel kaputt machen.